Dieser Podcast wird präsentiert von Ferienbold Reisen, Ihr Spezialist für Musikreisen der Extraklasse.
NZZ Megahertz. Staffel 1. Konsum. Ich war vor vielen Jahren mal auf einer Tupper-Party, muss ich zu meiner Schande gestehen, die eine Freundin von mir organisiert hatte und wir waren dann so ein kleines Grüppchen bei ihr zu Hause und diese Tupper-Vertreterin kam da an mit ihrem Köfferchen und ihren verschiedenen Produkten und es kam so, wie es wahrscheinlich kommen musste. Ich habe natürlich etwas gekauft, nämlich ein Plastikgefäß mit sich drehenden Schneidmessern drin, mit dem man zum Beispiel Pesto machen konnte oder so. Es hatte so einen Deckel mit einem kleinen Seil dran, an dem man ziehen konnte, um dieses Messer in Bewegung zu setzen. Und zu diesem Zeitpunkt habe ich mir natürlich eingeredet, dass ich das aus vollkommen rationalen Gründen kaufe. Sie hatte meines Erachtens sehr, sehr gute Argumente. Es war natürlich schön, dass man keinen Strom braucht, um dieses Gerät zu betreiben. Und ich habe auch gedacht, ich kann das bestimmt wahnsinnig gut gebrauchen, weil ich super gerne Pesto esse. Im Nachhinein muss ich mir eingestehen, dass vieles davon wahrscheinlich ein bisschen Selbstbetrug war. Mein Name ist Jenny Rieger und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Und was ich mit dieser Geschichte sagen will, ist, dass der Grund, warum wir Dinge kaufen, ja häufig gar nicht so rational ist, wie wir das gerne hätten. Sondern dass da noch allerhand psychologische Prozesse im Hintergrund ablaufen, die uns vielleicht gar nicht so bewusst werden. Und welche das sind, das wollen wir uns heute mal genauer anschauen. Und wer wäre ein besserer Gast dafür als Christian Fichter? Hallo Christian.
Hallo Jenny.
Du bist jetzt sogar schon das zweite Mal hier. Du bist eigentlich quasi der erste Stammgast, den wir haben.
Oh, welche Ehre.
Danke. Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist. Du bist Wirtschaftspsychologe. Das heißt, du kennst diese ganzen Faktoren und die kleinen Tricks, die vielleicht auch angewendet werden, um uns Dinge zu verkaufen. Passiert dir das trotzdem manchmal, dass du solchen Mechanismen auf den Leim gehst?
Nein, nie. Absolut, nee, muss es auch. Kann ich auch brauchen als Entschuldigung, wenn ich mal auf Temu oder sonst wo irgendwie einen Spontan- oder einen Impulskauf mache. Da kann ich immer rechtfertigen damit, dass ich dann sage, ja, ich muss ja auch wissen, wovon ich spreche.
Hast du da mal ein Beispiel, wann das letzte Mal passiert ist?
Kann gerne gleich ein Beispiel bringen, aber kannst du mir erst noch sagen, wo du diese Pesto-Schneidmaschine bekommen kannst? Weil ich möchte auch gern so eine haben. Das klingt nämlich sehr, sehr nach einer nützlichen Anschaffung.
Benutze ich die ganze Zeit.
Also mit dem Beispiel kann man schon einen ganzen Abend zum Thema Konsumpsychologie füllen.
Ja. Ja,
also da gibt es den Social Proof, dass eben deine Freundin oder Kollegin da waren. Dann, dass du schon dorthin gefahren bist überhaupt, da hast du dich schon mal eingestellt darauf, dass du möglicherweise was kaufen wirst. Dann hast du tatsächlich Produkterfahrung sammeln können, du hast es also ausprobieren können, das hilft auf jeden Fall.
Stimmt, es gab natürlich auch was zu essen an dem Abend, ja.
Das auch noch. Mhm. Also dann der Gemeinschaftseffekt, dann die anderen, die das alles beobachtet haben, Gruppendruck, ja. Zeitmangel war wahrscheinlich auch noch. Ja. Heute gibt es eine besondere Aktion. War das so? Dass man es an dem Abend besonders günstig bekommen hat?
Ja, also natürlich, oder zumindest wurde das behauptet. Also, ja. Oder dann halt auch irgendwie so, ja, nimm doch zwei und dann kannst du auch noch, da kriegst du noch einen Rabatt und sowas. Also das gab es mit Sicherheit auch, ja.
Beliebter Trick.
Ja.
Nee, sagen wir es mal so, auch ich als Psychologe bin trotzdem anfällig, selbstverständlich, für Impulskäufe oder für irrationale Kaufentscheidungen. Und da kann es dann eben schon helfen, wenn ich mich daran erinnere, was ich sonst eben auch meinen Studenten immer predige.
Christian Fichter ist Forschungsleiter der Kaleidos Fachhochschule in Zürich und er dürfte dem einen oder der anderen von euch bekannt vorkommen, denn Christian ist schon zum zweiten Mal zu Gast bei NZZ Megahertz. Das letzte Mal haben wir uns darüber unterhalten, wie Medien auf Empörung setzen, um Klicks zu generieren. Vor allem ist Christian Fichter aber Sozial- und Wirtschaftspsychologe und kennt sich wunderbar damit aus, welche bewussten und unbewussten psychologischen Prozesse unseren Konsum steuern. Das ist ja eigentlich die große Frage am Anfang, oder so. Warum kaufen wir überhaupt Dinge?
Genau, also es ist immer so die Frage, teilweise auch als Vorwurf formuliert, Konsum, muss das überhaupt sein? Und da muss ich ganz klar sagen, natürlich muss das sein. Mhm. Die Frage ist einfach, was für eine Art von Konsum? Mhm. Konsum ist eigentlich nichts anderes als das Befriedigen von materiell oder von Bedürfnissen, von Ressourcenbedürfnissen, weil Menschen kommen auf die Welt und sind eigentlich nackt. Mhm. Und dann muss man sie einfach mal anziehen, man muss sie füttern, man muss sie schützen. dann wachsen die, man muss sie gesund erhalten oder heilen, wenn sie krank sind. Dann später wollen sie sich bilden, sie wollen sich informieren, sie wollen sich unterhalten, sie wollen sich fortpflanzen und so weiter. So geht es das ganze Leben. Mhm. Und womit erfüllen wir diese Bedürfnisse? Eben mit Konsum.
Genau, und diese Dinge sind ja also fundamental angelegt, dadurch, dass wir eben Säugetiere sind.
Absolut. Also man kann es zum Beispiel mit der evolutionären Psychologie erklären. Mhm. Also wir wollen natürlich gerne leben. Das ist, glaube ich, geht allen Menschen so, auch anderen Tieren. Mhm. Und das ist eins der wichtigsten, ultimaten Motive, mit dem wir eben unseren Konsum erklären können. Ja. Wir wollen Futter, wir wollen Schutz, also Futter, Essen, Nahrung und so weiter.
Genau, eben, also die Evolution hat uns quasi ein Werkzeug mitgegeben, das uns darauf aufmerksam macht, dass wir gerade etwas brauchen. Zum Beispiel Hunger sagt, du musst was essen.
Genau.
Jetzt gibt es ja neben der Verpflegung oder den absoluten Grundbedürfnissen noch weitere. Also zum Beispiel ein soziales Bedürfnis.
Mhm. Wobei ich sagen würde, auch das soziale Bedürfnis absolut auch ein Grundbedürfnis ist. Mhm. Ist eigentlich für Menschen sogar fast das Wichtigere als eben zum Beispiel Essen und Trinken.
Ah ja.
Einfach aus dem Grund, wenn du früher vor 10 oder 20.000 Jahren in der Savanne zu Hause warst, dann konntest du schon mal 1, 2, 3 Tage überleben ohne ein frisches Stück Fleisch oder Nüsse, Früchte und so weiter. Aber du konntest kaum überleben ohne deine Kolleginnen und Kollegen, ohne die anderen Menschen in deiner Sippe, weil der Mensch ist einfach ein soziales Wesen und kann eigentlich nur überleben, wenn er in einer Gemeinschaft drin ist und geborgen ist. Also von daher würde ich sagen, auch das ist absolut ein ganz, ganz wichtiges Grundmotiv und beeinflusst ganz viel Entscheidungen, die wir im Bereich vom Konsum eben treffen.
Also das heißt, wir brauchen gleichermaßen auch Mechanismen, die uns anzeigen, dass wir zu einer Gruppe dazugehören und dass wir was machen müssen, um zu dieser Gruppe dazuzugehören.
Absolut. Also Konsum hat sehr häufig eben diese Ausdrucks- oder Zugehörigkeitsfunktion. Also einerseits können wir mit Konsum ausdrücken, welche Werte wir haben, welche Ansichten und Einstellungen wir haben. Und damit können wir uns auch bei einer bestimmten Gruppe dann eben beliebt machen. Und wir können sagen, schau her, ich bin zum Beispiel Harley-Davidson-Fahrer, habe mir eine Harley gekauft, eine schwarze Lederkluft und so weiter. Lass mich doch bitte dazugehören. Mhm. Dann kannst du eben in diese Gruppe aufgenommen werden.
Jetzt sind wir plötzlich gar nicht mehr in der Savanne.
Ja, genau. Du kannst mit einer Harley, kannst du hier auf den Straßen rumfahren. Aber es ist im Wesentlichen sehr, sehr ähnlich dazu, was der Krieger oder die Kriegerin, der Sammler, die Sammlerin in der Savanne eben getan hat. Mhm. Auch die hatten tatsächlich solche Möglichkeiten des Konsums, mit denen sie sich ausdrücken konnten.
Ist das denn, also da bin ich immer so ein bisschen, das stimmt nicht immer so ein bisschen nachdenklich, solche Aussagen, weil viel ja auch ein bisschen spekulativ ist, oder? Also ich meine, gerade wenn es so um evolutionäre Zeiträume geht, ist alles so lange her, viel davon ergibt natürlich Sinn, aber lässt sich das dann wirklich so 1:1 verpflanzen in die heutige Zeit?
Allerdings lässt sich das 1:1 verpflanzen. Aha. Das Genom, also die menschlichen Gene, die verändern sich nicht so schnell. Das dauert ein paar tausend Jahre, bis da tatsächlich das Genom sich anpasst. Also von daher würde ich sagen, ja, wir können auf jeden Fall ganz viel von unserem menschlichen Verhalten, was wir heute zeigen, damit begründen oder zumindest, es hilft bei der Erklärung, wenn wir uns daran erinnern, was die natürliche Umgebung ist, in der wir eigentlich uns entwickelt haben.
Ja.
Aber das heißt natürlich nicht, dass das immer alleine ausschlaggebend ist. Und es heißt auch nicht, dass es so sein soll.
Keine Kontrolle darüber haben.
Nein, natürlich nicht. Mhm. Wir haben Kontrolle darüber.
Ja.
Und, das möchte ich auch gleich sagen, wir sollten diese Kontrolle auch haben.
Mhm.
Ja, also wenn ich sage, ich habe Kaufimpulse oder ich treffe unvernünftige Entscheidungen in meinem Leben oder eben auch im Konsum, dann darf das überhaupt nicht so verstanden werden, dass ich das rechtfertigen
will. Du musst das, weil da die Evolution das so diktiert. So
keinesfalls. Und es kann eben helfen, bin ich auch absolut überzeugt, es hilft dabei, wenn du weißt, woher du kommst.
Mhm.
Wenn du weißt, dass du aus der Savanne kommst, dann kannst du dich im Ladengeschäft oder im Online-Store eher so verhalten, dass es eben deinen wirklichen Zielen dient.
Okay, also die Evolution hat uns quasi ausgestattet mit diesen Mechanismen. Übersetzt in unserem Körper bedeutet das ja, unser Gehirn reagiert auf irgendwelche Reize. Dann werden vielleicht Hormone ausgeschüttet oder Botenstoffe, wie zum Beispiel, das haben wir jetzt auch in den letzten Podcast-Folgen schon ein paar Mal gehört, das Dopamin, also das Belohnungssystem wird dann angeworfen, das auch darauf reagiert, wenn wir Dinge kaufen. Wie funktioniert das?
Ja, das ist tatsächlich so, dass Kaufen etwas auslöst, es macht etwas mit uns.
Mhm.
Und das ist auch Ganz klar. Genauso wie Essen, Sex, Musik hören und so weiter, der Körper reagiert. Mhm. Und zwar eben auch auf das Verhalten des Kaufens. Und wenn wir etwas kaufen, was wir emotional oder kognitiv als gut bewerten, dann wird es eben belohnt. Und das Belohnungssystem funktioniert eben so, dass Dopamin ausgeschüttet wird. Also das ist sozusagen die Nahursache oder die biologische Erklärung dafür.
Es gibt ja auch also so diese Assoziation quasi mit Glück, was auch viel erwähnt wird in der Werbung. Zum Beispiel gibt es Werbeslogans wie Schrei vor Glück oder Kauf dich glücklich oder sowas. Ist das möglich? Können wir uns tatsächlich glücklich kaufen?
Gut, also dazu zwei Sachen. Ja, es ist möglich, kurzfristig eine Dopaminausschüttung zu haben und damit eben ein Glücksgefühl zu verspüren. Mhm. Und zwar mit ganz verschiedenen Konsumgütern, unabhängig davon, ob die jetzt wirklich gut sind langfristig für uns oder eben nicht. Und darin liegt eben schon auch die Gefahr, dass wir Dinge kaufen oder konsumieren, die eben langfristig schlecht sind. Und wir haben eben durch diesen dopamingesteuerten Mechanismus eben auch das Risiko, dass wir süchtig werden. Dass wir zum Beispiel süchtig werden nach Handys, nach Schokolade, nach Schuhen, Handtäschchen und so weiter und so fort. Also im Prinzip kann sich beim Kaufen, können die ganzen neuropsychologischen Mechanismen, die wir eben haben, die können da eingesetzt werden und die können da eben auch entgleisen.
Mhm. Ist denn Kaufsucht jetzt schon, ist das eine anerkannte Sucht?
Ja. Mhm. Mhm. Die ist tatsächlich, als solches kann man die diagnostizieren und kann und sollte auch behandelt werden. Fällt unter die Kategorie der Verhaltenssüchte und da gibt es spezialisierte Psychotherapeuten, die das eben behandeln können. Mhm. Mhm. Es gibt aber dazu noch was Zweites zu sagen. Und zwar, wir können uns schon glücklich kaufen, wenn man ein paar Dinge eben bedenkt, über die wir schon gesprochen haben, dass wir nämlich aus einer natürlichen Umwelt kommen, dass diese Konsumanlagen, die wir eben haben, teilweise heute nicht mehr optimal sind für uns und so. Also wenn wir das wissen, dann können wir uns überlegen, was sollte ich denn kaufen oder was sollte ich denn konsumieren, damit ich eben langfristig glücklich werde. Und dann merkt man eben schon, also was die Ernährung angeht, dann sind dann eben eher die Sachen, die halt eben gesund sind zum Essen. Oder wenn es andere Konsumbereiche angeht, da weiß man zum Beispiel, dass wer Erlebnisse kauft anstatt Güter, der wird dann eben mittel- und langfristig glücklicher sein mit seinem Konsum.
Du hattest im Vorgespräch so eine ganz schöne Anekdote erzählt von deinem Götti-Bub.
Ja.
Nochmal so zum Stichwort, was transportieren wir nach außen mit unseren Konsumentscheidungen?
Mit den Gütern, die wir konsumieren, drücken eben Gruppenzugehörigkeit, Einstellungen, Werte aus und gleichzeitig auch Individualismus. Also es ist auch einfach so ein bisschen ein Widerspruch, der sich aber auflöst. Beispielsweise bei den Harley-Fahrern, die wollen eben zur Gruppe der Harley-Fahrer gehören, aber in dem Moment, wo du eben eine Harley kaufst, ist es eigentlich sofort auch dein Job, die Harley zu customizen, also die eigentlich anzupassen, da verschiedene Zubehörteile zu kaufen, die unterschiedlich zu bemalen etc. etc. Also
naja, wieso kennst du dich da so gut aus? Hast du auch eine Harley?
Nee, ich hätte zwar gerne sowas, aber
würdest du gerne zur Gruppe der Harley-Fahrer gehören?
Nicht, ja, warum nicht? Hätte ich nichts dagegen, aber mein Großhirn, das eben verantwortlich ist für die vernünftigen Entscheidungen, hat hier mein Stammhirn und meine basalen Hirnstrukturen im Griff. Und was natürlich dann aber bei den jüngeren Konsumenten, oder? Du bist ja heute im Prinzip schon als Teenager, spätestens wirst du auf Konsum getrimmt und fängst an, eben auch durch Konsum Gruppenzugehörigkeit anzustreben und eben auch Individualität auszudrücken. Und was bietet sich da an? Natürlich Marken. Ja, und Marken wurden eingeführt, als die Produkte sich immer ähnlicher wurden. Also die tatsächlichen Eigenschaften der Produkte, ungefähr 1950 oder so, lässt sich das zurückführen, da haben sich die Produkte dann nicht mehr so groß unterschieden. Also stand man als Anbieter vor der Problematik, wie verkaufe ich jetzt mein Angebot trotzdem? Und dann hat man angefangen, die Produkte mit psychologischen Merkmalen aufzuladen. Jugendlichkeit, Sportlichkeit, Tüchtigkeit, diese Dinge. Und das sind aber Sachen, die eigentlich nichts mit dem Produkt zu tun haben direkt. Das sind keine Produkteigenschaften, sondern sind dann eben Eigenschaften, die mit dem Produkt assoziiert werden. Und so kannst du eigentlich die Produkte so herstellen oder verändern, kannst sie beliebig anpassen. Kannst sie mit Marken-Images, man spricht dann von Images, aufladen. Und diese Images, das ist es eigentlich, was dann verkauft wird. Gerade auch bei den jugendlichen Konsumenten. Mhm. Die kaufen eigentlich nicht Produkte, die kaufen Images. Weil sie eben mit diesen Images Dinge ausdrücken können.
Ja. Und kannst du das nochmal erzählen mit deinem Götti-Bub oder ist das so privat?
Nein, nein, das kann man auf jeden Fall erzählen. Das hat er auch selber schon in einem TikTok-Video so gesagt.
Ah, okay.
Nee, also die kaufen eben diese Marktprodukte, um eben auszudrücken, dass sie zur Gruppe der So-und-So-Träger gehören. Ja, das macht er und seine Peers, die machen das. Und ich habe dann gefragt, ja, aber kannst du dir das denn wirklich leisten? Teilweise ist es dann so, dass die dann eben sagen, nee, wir kaufen eben bewusst auch Fälschungen. Mhm. Weil die Fälschungen sind halt einfach um Faktor 10 bis 20 Klar. billiger. Mhm. Nun ist es aber interessant, die anderen, die wissen das, dass es Fälschungen sind. Und es ist sogar wichtig, das auszudrücken, dass es Fälschungen sind. Weil sonst würde es nämlich bedeuten, du gibst dein Geld aus für teure Markenprodukte. Also von daher, da beißt sich wiederum die Katze ein Stück weit in den Schwanz. Okay. Einerseits, sie wollen ausdrücken, dass sie zu einer Gruppe von Kennern gehören, genau. weil eben die Marke so und so gilt als das und das.
Aber dass sie keine so reichen Schnösel sind oder so.
Genau, sowas. Genau. Also von daher ist es schon sehr, sehr spannend, wie sich das so entwickelt.
Ja, ist so differenziert.
Sehr differenziert, total spannend. Absolut.
Wir sind gleich zurück.
Erleben Sie mit Ferienboldreisen die schönsten Städte und Konzerthäuser mit Weltklasse-Akustik. Wir bringen Sie bequem an die besten Adressen. In die Elbphilharmonie in Hamburg, in die Scala di Milano oder Semperoper in Dresden. Denn hier entfalten sich große Kompositionen am eindrücklichsten. Gänsehautmomente inklusive. Ferienboldreisen, Ihr Spezialist für Musikreisen der Extraklasse.
Kommen wir doch mal zum Marketing. Da habe ich nämlich so verschiedene und zwar ein bisschen widersprüchliche Dinge dazu gelesen. Es gibt da Leute, die sagen, Marketing funktioniert und es schadet uns aber, weil wir die ganze Zeit bombardiert werden mit Werbebotschaften, die uns eigentlich unglücklich machen. Die anderen sagen, Werbung ist eigentlich eine gute Sache, weil es uns darüber informiert, was für ein Angebot es gibt und umgekehrt auch den Marketern dann hilft, herauszufinden, was denn eigentlich die Leute für Bedürfnisse haben und dann die Produkte entsprechend anzupassen. Ich habe aber auch gelesen, dass es Leute gibt, die sagen, Marketing funktioniert nicht. Was ist es denn jetzt?
Also Marketing funktioniert. Mhm. Werbung funktioniert, sonst würde es nicht gemacht werden. Mhm. Das ist ganz klar. Beides stimmt. Es ist sowohl schädlich als auch hilfreich. Mhm. Wenn man es als Verbraucherinformation bezeichnet und auffasst und auch betreibt, dann würde ich sagen, es ist auf jeden Fall hilfreich. Also mir zum Beispiel kann das tatsächlich helfen, wenn ich in meinem Handy ein bestimmtes Produkt angepriesen bekomme, von dem ich nicht wusste, dass ich das brauchen könnte, was sich dann aber im Nachhinein herausstellt, dass ich das wirklich schätze. Aber das Gleiche kann natürlich auch umgekehrt sein. Da wird mir vielleicht etwas angeboten oder angepriesen, von dem ich auch nicht wusste, dass es gibt. Dann kaufe ich es und dann erst im Nachhinein merke ich, das hat vielleicht schlechte Qualität oder es ist eigentlich wirklich was ich nicht gebraucht hätte. Von daher ist beides trifft zu. So eine pauschale Verurteilung von Marketing, das braucht es nicht oder damit werden Bedürfnisse geweckt und so weiter. Da werden wir zum Kaufen verführt, würde ich sagen, ist auch nicht richtig. Weil der Tausch von Gütern gegen Geld ist halt etwas, was seit vielen 1000 Jahren zu unserer Kultur dazugehört. Ich finde, es kommt darauf an, was du damit machst. Manche Werber beispielsweise sagen, man kann damit ja gar nicht Produkte oder Bedürfnisse wecken, die es nicht gibt, sondern da gibt es immer schon ein Bedürfnis. Da muss ich sagen, das stimmt nicht. Man kann sehr wohl Bedürfnisse wecken, die der Mensch ansonsten nicht gehabt hätte.
Sonst würden ja neue Erfindungen auch überhaupt keinen Sinn machen, oder?
Ja.
Ich glaube, ein Beispiel ist ja der Walkman. Von dem her, zu dem Zeitpunkt, als der auf den Markt kam, niemand wusste, dass man das haben wollen könnte, irgendwas, mit dem man so mit Kopfhörern in der Gegend rumlaufen und Musik hören kann.
Ja, ist ein gutes Beispiel. Mhm. Und auch ein gutes Beispiel dafür, dass das doch etwas ist, was vielen Leuten eben sehr viel Spaß und Freude bereitet. Also da denke ich, da war es jetzt absolut gerechtfertigt und eine gute Sache, sowohl für die Anbieter als auch für die Konsumenten, dass eben der Walkman erfunden und dann auch eben beworben und verkauft wurde.
Ja.
Aber gibt natürlich auch ganz viele andere Beispiele von Dingen, die eben tatsächlich nicht jetzt dabei helfen, einen guten Lebensstil dann eben zu haben.
Zum Beispiel?
Naja, der ganze Schrott, der da teilweise bei diesen China-Portalen, aber nicht nur in China-Portalen, auch sonst eben angeboten wird. Wenn man diese Temu oder Shein und wie die alle heißen, diese Apps öffnet, Alibaba, Banggood und so weiter, das meiste davon brauchst du wirklich nicht. Mhm. Und wenn das dann kommt, dann stellst du fest, die Qualität ist schlecht. Teilweise ist es auch schädlich, beispielsweise Kinderspielzeug und so weiter, wo eben dann chemische Stoffe drin sind, die hier nie und niemals erlaubt werden. Und da muss man einfach sagen, diese Art von Konsum widerspricht ganz klar unseren gesellschaftlich geteilten Wertvorstellungen. Mhm. Das muss man schon kritisch sehen.
Ja. Das tun viele auch, oder? Also ich habe das Gefühl, dass man grundsätzlich zwei Gedanken hat. Das eine ist, ich weiß ja, wie Werbung funktioniert und auf mich hat das keinen Einfluss, weil ich mir dessen ja total bewusst bin. Da machst du schon so ein Gesicht.
Ja, stimmt eben nicht. Natürlich hat es eine Wirkung. Trotzdem, auf jeden Fall hat es eine Wirkung. Es gibt schon dieses bewusste Funktionieren, die Rationalität, oder? Liegt vor allem im Großhirn und wir können das eben auch nutzen, um unser Verhalten eben zu steuern und zu lenken, vernünftig zu machen. Aber das gelingt nie perfekt. Es gibt Schlüsselreize, auf die wir unwillkürlich reagieren. Ja, das sind zum Beispiel soziale Schlüsselreize. Also wenn ich einen Mann oder eine Frau von Plakate runter anlächelt, das automatisch wirkt es positiv auf uns. Und viele dieser automatischen Reaktionen passieren so, dass wir uns deren eben nicht bewusst werden. Mhm. Also wir können uns dem gar nicht entziehen.
Genau, und das andere ist ja auch, ich glaube auch der Grund dafür vielleicht, dass wir uns gerne einreden, dass das auf uns aber keinen Einfluss hat, ist, dass wir uns nicht manipulieren lassen möchten, oder? Und der Verdacht schwebt irgendwie so im Raum, das Marketing ist irgendwie manipulativ und dieser Gedanke, fremdgesteuert zu werden, ist sehr unangenehm.
Also Menschen haben das Bedürfnis nach Kontrolle, das heißt, sie möchten davon überzeugt sein, und davon ausgehen, dass sie selbst Herr der Lage sind. Das sind wir aber tatsächlich oftmals nicht. Und das wissen natürlich die Anbieter auch. Die wissen, dass die uns so ein Stück weit auch beeinflussen können. Teilweise an der Nase herumführen oder sie können zum Beispiel uns auf bestimmte Sachen aufmerksam machen, an die wir sonst vielleicht in einer bestimmten Situation eben gar nicht gedacht hätten.
Wie geht man damit um? Ist das okay? Und wenn mich irgendein Konsum zufrieden macht, dann ist das vollkommen in Ordnung? Oder brauche ich irgendwelche Verteidigungsmechanismen?
Du meinst Verteidigungsmechanismen gegen Verführungsversuche?
Ja, genau.
Ich glaube, das Leben ist ein einziger Kampf, eine einzige Verteidigung gegen die Verführungen der kurzfristigen Lustbefriedigung. Auf jeden Fall, oder? Wir haben als Menschen natürlich eben diese Anlage oder diese Neigungen, unsere Impulse schnell zu befriedigen und beispielsweise dann eben bei der Schnäppchenjagd eben zuzugreifen. Wir haben aber eben auch die Möglichkeit, deshalb haben wir ja so ein großes Gehirn, was eben in der Lage ist, uns beim Treffen von vernünftigen Entscheidungen zu helfen. Und das hat sich offensichtlich bewährt im Laufe der letzten paar 10.000 Jahre, sonst hätten wir das nämlich nicht. Mhm. Und ich finde, damit verbunden ist auch so ein Stück weit die Verpflichtung, dass wir das auch nutzen.
Was ich mich noch frage, also so im Zusammenhang mit Marketing, ich habe jetzt zum Beispiel so ein Buch gelesen von Martin Lindström, ist ein bisschen älter, so ein Marketing-Guru. Ich weiß nicht, ob du den kennst oder ob
der
Beschreibung zustimmen würdest.
Der ist bekannt, ist auch ein guter Selbstmarketer.
Ja, das auf jeden Fall.
Der manche Dinge auch sehr schön gezeigt hat. Bisschen plakativ, aber.
Ja. Eben recht plakativ. Und das Buch heißt Brandwashed, ist aber von 2012, ist schon ein bisschen älter. Und er beschreibt darin ganz, ganz viele eben solche Marketingstrategien und Kampagnen und die Forschung, die dahinter, also die Marktforschung, die dahinter steckt und so. Und das wirkt alles so wahnsinnig perfide zum Teil, also eben es gibt da Beispiele dafür, dass das Marketing irgendwie schon bei Ungeborenen ansetzen will und dann Einkaufszentren irgendwie so präpariert werden mit bestimmten Gerüchen oder bestimmten Sounds, dass das Baby im Mutterleib der shoppenden, schwangeren Frau über die Reaktion, die physiologische Reaktion der Mutter dann irgendwie so geprimed wird auf bestimmte Produkte oder sowas. Wo ich mir dann immer denke, wirklich? Ist der mögliche Effekt wirklich so groß, dass sich das lohnen könnte, dieser Aufwand?
Nein. Ja, es ist schon vorstellbar, dass man auch den Fötus schon ein bisschen primet. Aber ich glaube, dass dahinter vor allem eins steckt, nämlich die Marketingmasche der Marketer. Mhm. Es ist einfach so, ich sag mal, du bist verantwortlich für ein Geschäft, für einen Laden, für eine Firma, bist Managerin. Und jetzt hast du die Möglichkeit, entweder du machst ganz klassisch deine Werbung oder du holst dir das geballte Wissen der Marketingmaschinerie oder Marketingwissenschaftler in Anführungsschlusszeichen. Was machst du? Nimmst du die klassische Variante oder die neue, neumodische Variante, die sich heutzutage gerne schmückt mit Neuro und dann irgendwie bla bla.
Neuromarketing, das haben wir auch schon gehört.
Neurowerbung, Neuroökonomie und. Und dazu muss man einfach sagen, du nimmst die zweite Variante. Warum? Also jetzt nicht du, aber im Prinzip ist es so, dass viele Betriebswirte, die entscheiden sich für die zweite Variante. Warum? Weil eben das wissenschaftlich daherkommt und alles, was zum Beispiel jetzt eben mit dem Begriff Neuro geschmückt ist, das klingt dann irgendwie auch plausibel. Man muss dazu aber auch sagen, was häufig eben fehlt, ist die Wirkungsüberprüfung. Mhm. Ja, also wenn man das dann wissenschaftlich untersuchen geht, dann merkt man dann, das funktioniert nicht oder es ist einfach viel zu aufwendig.
Oder man hat dann einfach mal eine zufällige Korrelation gesehen und führt das dann darauf zurück und es hat vielleicht gar nichts damit zu tun gehabt.
Richtig, also gerade die Psychologie, und dazu gehört die Konsumpsychologie auch, ist in den letzten 15 Jahren erschüttert worden von der Replikationskrise. Das heißt, man konnte viele Ergebnisse nicht wiederholen. Das heißt, es ist wahrscheinlich einfach falsch. Und dazu gehören natürlich die Erkenntnisse des Neuromarketings, gehören da auf jeden Fall dazu. Aber natürlich gibt es solche Effekte. Es ist schon vorstellbar, dass wir beispielsweise durch Gerüche in Geschäften in eine leicht bessere Stimmung versetzt werden, die dann dazu führen kann, dass wir ein bisschen länger drin bleiben. Und wenn wir ein bisschen länger drin bleiben, kaufen wir vielleicht ein bisschen mehr. Aber anstatt auf solche Scheinverbesserungen zu setzen, würde ich stattdessen eher vorschlagen, dass man was macht, was ganz sicher hilft. Mhm. Nämlich zum Beispiel die Dienstleistungsqualität verbessern oder die Produktqualität verbessern oder eben dafür sorgen, dass das Ladengeschäft wirklich attraktiv ist, dass man sich dort gerne aufhält oder dass die Verkäuferinnen und Verkäufer kompetent sind. Das sind Maßnahmen, die vielleicht ein bisschen weniger mit Neuro-Labels geschmückt sind und so weiter, bisschen weniger wissenschaftlich daherkommen, aber es funktioniert auf jeden Fall.
Egal ob Neuro oder nicht, weltweit werden fürs Marketing horrende Summen ausgegeben. Für 2024 ist zum Beispiel prognostiziert, dass Unternehmen insgesamt etwa 1 Billion US-Dollar dafür ausgeben werden. Da stellt sich schon die Frage, was macht das mit uns, wenn wir die ganze Zeit mit Werbung bombardiert werden? Ein Team von Wirtschafts- und Verhaltensforschern hat genau das untersucht und 2019 eine Studie darüber rausgebracht. Über 30 Jahre lang haben sie die Lebenszufriedenheit untersucht in 27 europäischen Ländern. Insgesamt fast 1 Million Menschen haben an dieser Studie teilgenommen. Und das Ergebnis war, Werbung macht unglücklich. Je höher das Werbebudget in einem Land, desto niedriger die Lebenszufriedenheit. Dass es sich dabei um eine zufällige Korrelation handelt, halten die Forschenden für unwahrscheinlich. Sie erklären den Effekt damit, dass Werbung uns vor Augen hält, was wir nicht haben oder was andere haben, was wir nicht haben. Schauen wir doch mal, was Christian Fichter dazu sagt.
Ich kenne die Studie nicht, kann ich aber nachvollziehen. Mhm. Werbung zeigt ja nicht irgendwas, sondern Werbung zeigt ja nicht das, was wir uns wünschen. Und wir können aber nicht alles haben, was wir uns wünschen. Mhm. Und wenn man sich dessen immer wieder bewusst ist, wenn wir immer wieder darauf hingewiesen werden, dass es eben eine Diskrepanz gibt zwischen unserem Zustand, in dem wir eben sind, und dem Zustand, den wir eben gerne haben würden, dann kann das schon dazu führen, dass wir unzufrieden sind. Mhm, ja. Wirkt auf jeden Fall plausibel.
Ja. Was für einen Effekt hat denn Marketing und Werbung dann auf die Gesellschaft? Also weil ja tatsächlich auch viel in Werbung, auch wenn sich das ändert und auch wenn es dann vielleicht eine Kampagne gibt mit so Plus-Size-Models oder sowas oder wenn man dann irgendwie mehr Diversität bei Körpern auch zur Schau stellt und sowas. Es reproduziert ja trotzdem sehr viele Stereotype-Bilder.
Werbung ist ein Spiegelbild unserer Gesellschaft, spiegelt ein bisschen unsere Bedürfnisse und Motive. Und das zeigt sich natürlich. Ja. Weil wenn du Werbung machst und die hat nichts damit zu tun, was wir uns wünschen, was wir uns vorstellen, was wir als Ideale erachten, dann wird die Werbung nicht erfolgreich sein. Mhm. Von daher würde ich sagen, einerseits kann man es den Werbern nicht verübeln, dass die das tun. Andererseits muss man schon sagen, die können natürlich schon auch mit ihren Budgets, können die schon auch Meinungen verändern und beeinflussen. Deshalb denke ich, da hat die Werbung schon auch eine große soziale, gesellschaftliche Verantwortung, die sie wahrnehmen muss. Mhm. Das ist auch eine Dualität oder ein Widerspruch, an dem teilweise die Werber auch selber scheitern und zerbrechen. Also ich weiß aus eigener Erfahrung oder aus dem eigenen Freundeskreis und erweiterten Bekanntenkreis, dass oftmals die Werber dann eben irgendwann mal ausbrennen und sich sagen, ich kann das nicht länger, ich kann nicht länger diese Produkte verkaufen. Teilweise stimmt es gar nicht, was ich da sage. Oder ich schreibe oder ich zeichne, ich fotografiere die Dinge schöner, als sie wirklich sind. Also daher, die Rate des Scheiterns und des Erlebens beruflicher Unzufriedenheit ist bei den Werbern schon recht hoch.
Wie gehst du damit um als Dozent und als Leiter von der Fachhochschule und Person, die andere Wirtschaftspsychologen weiterbildet?
Ich sage meinen Studenten immer, dass Psychologie ein bisschen ein Zaubermittel ist, aber wie jedes Zaubermittel kann das für schwarze Magie oder für weiße Magie eingesetzt werden. Mhm. Und ich fordere dann auf oder ich rege dazu an und ermahne und ermutige dazu, dass man eben nicht das als schwarze Magie nutzen soll, sondern man soll es dann eben nutzen, dass man eben tatsächlich den Konsumentinnen und Konsumenten etwas Gutes tut und sie nicht über den Tisch zieht. Mhm. Ob das dann immer funktioniert, weiß ich nicht. Meine Absolventen, die sind in unterschiedlichsten Positionen in der Wirtschaft. Ja, von daher kann ich es leider nicht ganz kontrollieren und steuern. Aber ich finde es auf jeden Fall wichtig, dass man sich seiner Verantwortung bewusst ist. Und da glaube ich ein Stück weit schon auch ans Gute im Menschen. Denn ich glaube, wenn einer 20, 30 Jahre Psychologie als schwarze Magie nutzt, um eben die Menschen hinters Licht zu führen, um eben Dinge zu verkaufen, die schlecht sind im Endeffekt und so weiter, dann denke ich, da macht dich das auch nicht glücklich als Anbieter, als Werber oder eben als Konsumpsychologe.
Christian Fichter, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, danke dir.
Das war's für heute mit NZZ Megahertz. Mein Name ist Jenny Rieger und ich bedanke mich vielmals, dass ihr zugehört habt. Und ich hoffe, ihr seid auch nächste Woche wieder dabei. Da schauen wir uns einen Motor des Konsums an, nämlich Trends. Wie funktionieren eigentlich Trends? Wo kommen sie her? Wer entscheidet, auf was für Sofas wir in der nächsten Saison sitzen und welche Hosenform wir tragen werden? Das bespreche ich mit meinem Gast nächste Woche und ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Bis dann wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Tschüss!